mit Katja Weber. Heute gibt es eine europäische Erinnerungskultur von Professor Harald Welzer, Direktor am Interdisziplinären Zentrum für Erinnerungsforschung am Kulturwissenschaftlichen Institut Essen. In dieser Woche werfen wir im Hörsaal einen Blick zurück nach vorn. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Erinnerung. Heute fragen wir, was bedeutet Erinnerung im historischen Kontext? Das private, gefühlsbeladene Erinnern anlässlich eines Jubiläums oder eines runden Geburtstages? Oder besteht Geschichte nicht immer zuerst aus Dokumenten, aus überprüfbaren Fakten? Album oder Lexikon? Das ist nur ein Aspekt in Harald Welzers Vortrag mit der titelgebenden Frage: Gibt es eine europäische Erinnerungskultur? Für den Erinnerungsforscher Welzer ist Geschichtspolitik auf jeden Fall immer auch Identitätspolitik. Das wirft innerhalb der Europäischen Union Probleme auf. Die westeuropäische Geschichtsschreibung ist geprägt von Nationalsozialismus und Holocaust, die osteuropäische aber zudem von sowjetischer Okkupation und kommunistischer Diktatur gekennzeichnet. Der Zweite Weltkrieg, der alle europäischen Länder betraf, hinterließ nicht nur eine Erinnerung, sondern tausendfache. Die der Opfer und ihrer Nachfahren und die der Täter, die von Soldaten und Zivilisten, von Besatzern und Okkupierten. Wie kann daraus eine identitätsstiftende Erinnerungskultur für Europa werden? Oder kann daraus überhaupt eine identitätsstiftende europäische Erinnerungskultur werden? Hören Sie dazu die Überlegungen von Professor Harald Welzer. Gehalten hat er seinen Vortrag am 14. Oktober 2010 im Goethe-Institut Riga.
Ich werde in der Kürze der Zeit Ihnen einige Gedanken vortragen, also keine feststehenden wissenschaftlichen Erkenntnisse, sondern vielleicht eher Gedanken darüber, was überhaupt eine Erinnerungskultur sein könnte, was eine europäische Erinnerungskultur sein könnte, was sie nicht sein könnte und vielleicht abschließend überhaupt auf einen Punkt zu sprechen kommen, der in dem Kontext von Erinnerung eigentlich nie eine Rolle spielt, nämlich Zukunft. Damit möchte ich auch beginnen. Man hat sich ja angewöhnt, Erinnerung und Gedächtnis als etwas zu betrachten, was vorwiegend mit der Vergangenheit zu tun hat. Wir gedenken XY, wir erinnern uns an dieses und jenes, ich erinnere mich daran und so weiter. Und man hat so die Idee, das ginge dabei um Vergangenheit. Es ginge dabei, wenn Staaten, Gesellschaften erinnerungskultureller Übungen machen, es ginge dabei um Vergangenheit. Und so heißt es dann ja auch immer. Die Reden haben dann irgendein historisches Ereignis in Bezug, Jahrestag des Kriegsendes oder Befreiung von Auschwitz oder was es alles so geben mag. Und es sieht alles unheimlich nach Vergangenheit aus. Und es gibt eigentlich auch nur in der ganzen Semantik und in der ganzen Rhetorik eigentlich nur Vergangenheit. Und das Interessante ist nun, ich bin ja Gedächtnisforscher, Erinnerungsforscher, und man könnte jetzt mal eine ganz andere Perspektive aufmachen aus einer rein gedächtnistheoretischen Sicht und sagen, Erinnerung hat viel mehr mit der Zukunft zu tun als mit Vergangenheit. Warum? Weil alle Lebewesen, die es gibt, nicht nur Menschen, sondern auch alle Arten von Tieren, sich erinnern können. Sie tun das aber nicht, um sich irgendwie nostalgisch etwas vor Augen zu führen oder um Erinnerungskonkurrenzen mit anderen Lebewesen zu haben, die sich anders an Dinge erinnern, sondern sie tun es schlicht und ergreifend, um in einer Gegenwart auf etwas Bezug nehmen zu können, was ihnen bei der Bewältigung der Zukunft hilft. Also es ist eine Überlebensfunktion. Sonst gäbe es überhaupt kein Gedächtnis. Gedächtnis macht nur Sinn, wenn man auf irgendeinen Reiz, auf irgendeinen Zusammenhang, auf irgendeine Umwelterfahrung Bezug nehmen kann, so, dass man sie in der Jetzt-Situation gebrauchen kann und es einem beim Überleben in der Zukunft hilft. Das ist Erinnerung, das ist Gedächtnis. Das ist nicht nur bei Menschen so, sondern das ist in der ganzen Biosphäre so. Bei Menschen gibt es natürlich einen Aspekt, der dazukommt. Menschen sind die einzigen Lebewesen, die sich nicht nur erinnern können, sondern die sich auch erinnern können, dass sie sich erinnern können. Das ist der entscheidende Punkt. Menschen sind die einzigen, die einen bewussten Zugriff auf ihre Erinnerungsinhalte machen können. Andere können das nicht. Also alle Lebewesen können sich erinnern, sie können vergangene Erfahrungen auswerten, aber sie wissen nicht, dass sie das tun. Und sie können keine systematische Auswahl treffen zwischen dem, was sie in ihrem Gedächtnis gespeichert haben, sondern eine neue Umwelterfahrung ruft ein vergangenes Reizmuster ab und dann reagieren sie darauf. Wir sind ganz anders. Wir haben ein komplettes Archiv von unterschiedlichsten Erfahrungen individueller und kollektiver Art im Kopf und können bewusst darauf zugreifen. Und das Interessante auch noch, besonders etwas, was mich interessiert, Menschen greifen überhaupt nicht nur auf eigene Erinnerungen zurück, sondern sie greifen auch auf die Erinnerungen von anderen zurück und verwenden die als ihre eigenen. Ja? Alles das, was Sie, alle, die Sie hier sitzen, in Ihrem autobiografischen Gedächtnis haben, von dem Sie glauben, dass es zutiefst Ihr eigenes ist und dass das alles auf eigene Erfahrung zurückgeht, können manchmal mit Überraschung feststellen, es gibt so manchmal so Gelegenheiten, zum Beispiel wenn man sich streitet darüber, ob etwas passiert ist oder nicht, dass sie Dinge in ihrem autobiografischen Gedächtnis haben, die überhaupt nichts mit ihrem Erleben zu tun haben, von denen sie aber ganz fest überzeugt sind, dass das direkt zu ihnen gehört. False Memories nennen wir das. Und die können aus Büchern kommen, die können aus Filmen kommen, die können auch aus Geschichtsbüchern kommen, die können aus erfundenen Traditionen kommen, die kommen aber auch hauptsächlich aus Gesprächen, aus Interaktionen. Wir alle sind ja unglaublich, haben die komfortable Situation, dass wir ja jeden anderen auch als Erinnerungsspeicher benutzen können. Ganz einfache Sache, wie war nochmal der Name von dem und dem? Ja, ist ja das Benutzen einer anderen Person als Erinnerungsspeicher. Man ruft das ab oder wenn man sich über Vergangenheiten unterhält, weißt du noch, wie das damals war und dann wird was ergänzt und sowas. Das heißt, Erinnerung ist ein interaktiver Prozess. Es ist nichts, was sich im individuellen Gehirn abspielt und das, was sich im individuellen autobiografischen Gedächtnis abspielt, speist sich aus unendlich verschiedenen Quellen. Das ist erstmal ganz wichtig, weil auch hier drin sich zeigt, dass wir auf Erinnerungsbestände zurückgreifen, die wir für unsere eigenen halten, die wir sogar für historisch real halten, aus den ganz unterschiedlichsten Quellen und je nach Opportunität. Man nimmt das, was man gebrauchen kann. Und der Bezugspunkt für diesen Gebrauch ist immer die Gegenwart, niemals die Vergangenheit. Deshalb überschreiben Menschen ihre Gedächtnisinhalte immer aus der Gegenwartssicht heraus. Nichts bleibt da gleich. Eine Erinnerungsgesamtheit ist kein Archiv, kein Inventar, kein historisches Archiv, keine Datei, sondern es ist etwas, was man nimmt, wenn man mit einer bestimmten Situation in der Gegenwart konfrontiert ist und was man dann wieder zurückschreibt. Aber der Prozess des Zurückschreibens beinhaltet immer schon die Situation, in der man es abgerufen und gebraucht hat. Und deshalb überschreibt sich jeder Erinnerungsinhalt mit jedem Gebrauch immer aufs Neue. Und nichts davon bleibt gleich. Und schlimmer noch, Erinnerung ist total opportunistisch. Es ist nichts Feststehendes und es richtet sich tatsächlich nach dem, was man in einer jeweiligen Gegenwart benötigt, um eben sozusagen den nächsten Schritt in die Zukunft machen zu können. Deshalb eignet man sich auch eben Dinge, die gar nicht aus der eigenen Geschichte kommen, an und tut sie in diese eigene Erinnerung, weil, und jetzt kommt der zweite Punkt, es nicht nur gegenwartsbezogen ist, das Gedächtnis, sondern auch identitätsbezogen. Alles das, was nicht zur eigenen Identität und das heißt zur gegenwärtigen Identität gehört, benutzt man nicht, sondern man nimmt sich die Bestandteile raus, die zu dem Bild, was man von sich selber hat, passen. Und das ist alles, auch wenn Sie den Verdacht hegen bei dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, alles das, was ich gerade gesagt habe, ist total amoralisch. Es hat überhaupt nichts mit Moral zu tun. Es ist das, wie Gedächtnisse funktionieren. Ja? Punkt. Das war erstmal die gedächtnistheoretische Sicht. Jetzt kann man einen zweiten Schritt machen und von der Funktionsweise des Gedächtnisses auf Phänomene des kollektiven Erinnerns oder des sozialen Gedächtnisses übergehen. Und man wird vergleichbare Prozesse bemerken. Wenn man zum Beispiel sich für die deutsche Erinnerungskultur anschaut, welche unterschiedlichen oder welche Wandlungen die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg, an den Nationalsozialismus, an den Mord an den Juden, an die Okkupation anderer Länder, welchen Weg das durch die letzten 60 Jahre gemacht hat, dann wird man feststellen, dass es eine extrem flüssige Form des Erinnerns ist, eine flüssige Form des Gebrauchs von Vergangenheitsbeständen. Und man meint immer an dem Gegenwartspunkt, an dem man angelangt ist, dass das jetzt die gültige Erinnerung sei. Und dagegen darf man nichts sagen. Ja, das ist sozusagen das, was feststeht. Aber 5 Jahre später stellt man fest, das ist schon ganz anders geworden. Die deutsche Erinnerungskultur, das ist halt die, mit der ich mich am besten auskenne, hat zunächst mal in den Jahren ab 1945 bis in die 60er Jahre hinein, die ersten 20 Jahre der Nachkriegszeit und der nachfaschistischen Zeit, überhaupt sich nicht mit dieser Vergangenheit beschäftigt. Er hat sich damit beschäftigt in der Weise, dass es in Illustrierten, also in Zeitschriften, Artikel gegeben hat, Fortsetzungsserien über deutsche Soldaten, über die Grausamkeit von Stalingrad, über die Kriegsgefangenschaft und so weiter und so weiter. Aber sie hat sich in gar keiner Weise damit beschäftigt, was zum Beispiel von dieser deutschen Wehrmacht angerichtet worden ist. Sie hat sich auch nicht damit beschäftigt, was der große politische Kontext gewesen ist. Sie hatte ein tolles Modell, mit der Vergangenheit umzugehen, der auch dann nochmal verschärft wurde, dieses Modell durch die Nürnberger Prozesse. Die wurden ja gegen die Hauptkriegsverbrecher geführt, das heißt gegen die wirklichen Großverbrecher, wie die meisten waren tot, aber wer dann auf der Anklagebank saß, waren ja solche Leute wie Albert Speer, Hermann Göring und Hans Frank und andere. Und dieser Hauptkriegsverbrecherprozess, so politisch sinnvoll er gewesen ist, weil man ja irgendwie auch von alliierter Seite mit dieser Vergangenheit umgehen musste, hatte natürlich den Effekt, dass der normale Soldat und die normalen Deutschen sozusagen immer sagen konnten, die waren das und wir müssen uns jetzt erstmal darum kümmern, dieses Land wieder aufzubauen. Und es ist ganz lange nichts passiert, sehr wenig passiert in Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Und diese Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, die die heutige Erinnerungskultur prägt, setzt eigentlich nur dadurch ein, setzt aus 2 Gründen ein, nämlich einerseits, dass es in Deutschland Staatsanwälte gegeben hat, die ein Interesse gehabt haben, diese Verbrechen zu verfolgen, die damals geschehen sind, also insbesondere auch Verbrechen im sogenannten Barbarossa-Feldzug ab Mitte 1941, also die Expansion nach Osten, wo es reihenweise Ermordungen von Zivilbevölkerung gegeben hat, Niederbrennen von Dörfern, Verhaftung, Zwangsarbeit, alles dieses und auch die sogenannten Judenaktionen, also die systematischen Erschießungen der Juden. Das haben Staatsanwälte verfolgt aus reinen sozusagen rechtsstaatlichen Erwägungen. Das war das eine. Es fing Ende der 50er Jahre an, eine heroische Leistung auch. Meistens sind die Täter trotzdem nicht verurteilt worden, obwohl man sie sehr genau mit ihren Taten identifizieren konnte. Und das andere war die Ansprüche, die überlebenden Opfer versucht haben, geltend zu machen. Und es war ein ganz, ganz langwieriger Prozess, auch beschämend, dass die Ansprüche dieser Opfer überhaupt nicht anerkannt worden sind. Ja? Aber die moderne Erinnerungskultur hat genau diese beiden Aspekte inkorporiert, nämlich die Anerkennung des Leidens der Opfer, die Anerkennung der Verluste und so etwas wie eine Täterschaft auf Seiten der Deutschen. Es hat aber lange gedauert. Wir waren ja eben bei 1965 ungefähr. Dann geht es nochmal 20 Jahre länger, bis Mitte der 80er Jahre. Und dann wird, also das sind sozusagen die Aufmerksamkeit auf solche Verbrechen, auf das, was Geschichte überhaupt angerichtet hat, bezieht sich auf relativ kleine Bevölkerungsgruppen, relativ wenig Leute, die sich damit beschäftigen. Mit der Studentenbewegung wird es dann etwas mehr. Aber der wirkliche Durchbruch kommt 1989, aber nicht, weil Historiker ein bedeutsames Werk veröffentlichen, sondern weil es im deutschen Fernsehen eine Fernsehserie gibt, die von Amerikanern produziert worden ist, eine Soap Opera, die aber jetzt nicht irgendwelche Liebesbeziehungen zum Gegenstand hat, sondern den Mord an den Juden. Holocaust heißt diese Serie und die hat plötzlich so eine Art als würde man die Büchse der Pandora öffnen. Zack, geht es los und die Fernsehsendungen sind voll mit diesem Thema. Es gibt Diskussionen rauf und runter und so weiter. Das ist der Punkt, wo die deutsche Erinnerungskultur ihre moderne Form gewinnt. Das ist total interessant. Nicht durch historische Informationen, nicht durch Regalmeter von historischen Untersuchungen, sondern durch diese Fernsehsendung. Und dann passiert sehr viel. Dann finden andere Bemühungen, Gedenkstätten zu öffnen oder zu erhalten und sonst was, plötzlich einen öffentlichen Nachhall und alles das passiert. Dann werden Gedenktage etabliert, nicht nur der 8. Mai 1945 als Tag der Befreiung, auch die Diskussion darüber, die in Deutschland 40, 50 Jahre lang geführt wurde, war das eigentlich ein Tag der Befreiung oder war das ein Tag der Niederlage? Ja, das sind ja alles Sachen, die in Deutschland sehr lange sehr offen gewesen sind, politisch sehr offen, und die finden eigentlich erst Mitte der 80er Jahre zu einer Entschiedenheit, dass man darüber spricht, das war Befreiung. Man spricht auch über die Verbrechen zum ersten Mal entschieden, und von heute aus, das sind dann eben nochmal 30 Jahre später, hat sich eine Erinnerungskultur etabliert, in deren Zentrum der Holocaust, der Nationalsozialismus, der Zweite Weltkrieg, die Verbrechen im Osten und so weiter stehen. Das ist historisch neu. Das sind 5 Überschreibungen des Gedächtnisses dem vorausgegangen. Und obwohl alle der Auffassung sind, dass es das jetzt ist und dass man daran nicht rühren darf, wage ich die Prophezeiung, dass auch dieses Gedächtnis überschrieben werden wird. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt für unsere Diskussion. Der Punkt ist der generationelle Punkt. Keine Generation steht sozusagen im selben Verhältnis zur Geschichte wie eine andere Generation. Es ist völlig klar, dass Zeitgenossen, also die, jetzt bleiben wir beim Zweiten Weltkrieg, die sozusagen Teil dieses verheerenden historischen Prozesses gewesen sind, egal ob sie auf der Täter- oder auf der Opferseite gestanden haben, einen ganz anderen Bezug zu dieser Geschichte haben, notwendigerweise, als ihre Enkel, die 30, 40, 50 Jahre später mit diesen Ereignissen konfrontiert sind. In diesen 30, 40, 50 Jahren ist aber sehr viel passiert. Eine ganze Gesellschaft hat sich verändert, ein Wissen ist angehäuft worden und jede Generation hat eine andere Gegenwartsanforderung zu bewältigen. Jede Generation steht vor einer vollständig anderen Aufgabe und muss deshalb notwendigerweise eine andere Sicht auf die Geschichte entwickeln, weil Gedächtnis opportunistisch ist, sich aus der Gegenwart, aus der gegenwärtigen Identität heraus definiert und herausarbeitet und insofern einen anderen Bezug auf die Geschichte macht. Jetzt sage ich Ihnen mal noch eine Komplikation. Die haben wir für den deutschen Fall und für einige europäische Länder auch untersucht, dass man natürlich große Schwierigkeiten hat zu sagen, was ist denn überhaupt die Erinnerung einer Gesellschaft? Sie haben ja zwei vollkommen verschiedene Ebenen. Sie haben das, was in Gedenkreden gesprochen wird, was in politischen Auseinandersetzungen diskutiert wird, was im Geschichtsunterricht vermittelt wird. Das ist das eine. Das kann man sogar mit Untersuchungen abprüfen, wie viel wissen eigentlich die jungen Menschen einer Gesellschaft über Geschichte und sowas alles, ja. Und sie haben eine ganz andere Form von Geschichte, und das ist die private Geschichte. Das ist die, was in den Familien erzählt wird. Das ist das, was zutage kommt, wenn man ein Fotoalbum durchblättert oder wenn man alte Briefe findet, die in der Kriegszeit spielen, oder wenn man Tagebücher hat oder wenn man Gegenstände hat, die noch aus einer anderen Zeit kommen. Darüber wird dann gesprochen. Oder wenn es ein Jubiläum in der Familie gibt oder einen 70. oder 80. Geburtstag, irgendwas Wichtiges, dann reden Familien über Vergangenheit. Und die Bilder und Texte, die dabei rauskommen, sind seltsamerweise immer vollkommen anders als die, die im Geschichtsunterricht vorkommen oder die bei Politikern vorkommen und so. Da gibt es eine große Diskrepanz. Und das Interessante dabei ist, dass die aus den privaten Zusammenhängen sind sehr, sehr bedeutsam. Und zwar deswegen, weil sie in Verbindung mit konkreten Personen stehen. Und zwar mit Personen, zu denen man eine Beziehung hat. Das heißt, diese Form von Geschichte ist immer hochemotional und hat einen gefühlten Wahrheitskern. Während das, was geschichtspolitisch, erinnerungskulturell das Wichtige ist, immer diskutabel ist, weil dann kommt ein Historiker und hat andere Daten, es kommen politische Interessen ins Spiel und so weiter und so weiter. Und es ist nicht emotional. Es hat nicht diese emotionale Qualität. Aber in der Regel gehen eben auch in Erinnerungskonflikten immer sozusagen beide Ebenen zusammen. Es gibt die eine Sicht auf die Geschichte, meinetwegen die von unten, und es gibt die von oben, und die geraten in Konflikt notwendigerweise. Die Erfahrung eines Soldaten ist anders als die Erfahrung eines ermittelnden Staatsanwaltes. Die Erfahrung eines Enkelkindes, was von seinem Opa etwas gehört hat, ist anders als das, was der Geschichtslehrer erzählt. Ja? Insofern merkt man, Erinnerungskultur ist ein sehr komplexes Gefüge, ein sehr komplexes Gewebe. Und was eine europäische Erinnerungskultur angeht, das ist ja ein ganz verwegenes Projekt. Ja? Man hat ja die Vorstellung entwickelt, ein europäischer Einigungsprozess kann nicht funktionieren, wenn es nicht so etwas wie einen gemeinsamen Bezugspunkt in der Vergangenheit gibt. Irgendetwas, was Identität stiftet, was über die nationalen, partikularen Identitäten hinausgeht. Wenn es Europa gibt, dann muss Europa auch eine gemeinsame Geschichte haben. Und das ist ja theoretisch sehr schön als Idee. Und es ist ja im Jahr 2000 auch versucht worden, sozusagen als europäische Erinnerung etwas zu etablieren mit der Stockholmer Konferenz über den Holocaust, also wo sich viele europäische Regierungschefs versammelt haben, auch diverse Minister und diverse Historikerinnen und Historiker. Und man hat dort sozusagen den Gründungsakt des europäischen Gedächtnisses verabschiedet, und zwar, und das ist die europäische Fatalität, war man der Auffassung, es gäbe als Gemeinsames eben tatsächlich nur dieses negative Großereignis des Zweiten Weltkrieges, des Holocaust, der Verbrechen. Es ist ein abenteuerliches Unterfangen, darauf ein kollektives europäisches Gedächtnis bauen zu wollen. Die Idee ist eigentlich einfach, die ist auch klar. Es gibt gar kein europäisches Land, was nicht in diesen Geschichtszusammenhang verstrickt oder als Opfer eingebunden gewesen ist. Insofern ist es der gemeinsame Bezugspunkt. Aber man hat sich mit dieser Idee wahnsinnig viele Probleme eingehandelt, weil man übersehen hat, dass jedes einzelne Land in diesem Europa auf ganz unterschiedliche Weise in diesen Geschichtszusammenhang eingebunden ist. Es macht ja einen totalen Unterschied, ob ich auf der Täter- oder auf der Opferseite stehe, ob ich auf der Seite der Okkupation stehe oder auf der Seite derjenigen, die okkupiert sind und so weiter und so weiter. Es macht einen Unterschied, wie viel Opfer es gegeben hat. Es macht einen Unterschied, inwieweit man auch in die Verbrechen verstrickt worden ist und so weiter. Und plötzlich merkt man, erstens lässt sich so etwas wie der gemeinsame Nenner einer europäischen Erinnerungskultur überhaupt nicht von außen erfinden. Zweitens, und das ist der besonders wichtige Punkt, befinden sich die Gesellschaften durch ihre unterschiedliche Nachkriegsgeschichte ja an einer völlig, also jeweils an völlig unterschiedlichen Stellen ihrer eigenen Identitätsbildung und an unterschiedlichen Stellen ihrer eigenen Gegenwartsanforderungen und Bewältigungsanforderungen. Wenn es wie im Fall der DDR oder auch vieler osteuropäischer Gesellschaften so gewesen ist, dass zuerst mal die Nachkriegszeit wiederum durch totalitäre politische Systeme bestimmt gewesen ist und eine, wie soll man sagen, sich findende, freie Auseinandersetzung mit der Vergangenheit in der Weise gar nicht hat stattfinden können und dann aber zu einem bestimmten Zeitpunkt eine totale Systemtransformation einsetzt, verbunden mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten, mit totalen Umkodierungen der öffentlichen Sphäre, mit Einführung eines anderen Wirtschaftssystems, mit Erkennen von Verbrechensverstrickungen, auch von Angehörigen oder sonst was, wie das in der DDR der Fall gewesen ist, da muss man ja sehen, diese Gesellschaften befinden sich ja zum Beispiel im Jahr 1989, 1990, 1991 und sowas, auch im Jahr 2010 in einer vollkommen anderen Situation als meinetwegen solche Länder wie Deutschland oder die Niederlande oder Dänemark oder sowas, die nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges ihre tastenden Schritte in das Finden einer neuen Gesellschaftsform, einer neuen Identität machen konnten. Das hat lange gedauert. Die osteuropäischen Gesellschaften haben sozusagen eine ganz andere Gegenwartsaufgabe, nämlich zum Beispiel die Konsolidierung überhaupt einer neuen Gesellschaft, die Konsolidierung einer neuen Form von Identität, eine wirtschaftliche Konsolidierung, ein Finden sozusagen eines Platzes in der Gegenwart, der vollkommen anders ist, als er 20 Jahre vorher gewesen ist. Und von daher kann man dem Projekt einer europäischen Erinnerungskultur, auch wenn es einem sympathisch sein mag, zunächst mal nur mit großer Skepsis begegnen. Normativ betrachtet kann man sagen, tolle Sache, sollte man haben, wäre schön, es gäbe eine europäische Erinnerungskultur. Empirisch betrachtet, historisch betrachtet, ist es weitgehend eine Fiktion. Man kann nicht sozusagen die Auseinandersetzung mit Vergangenheiten künstlich beschleunigen. Sie sehen auch, wenn man aus Europa rausguckt und zum Beispiel nach Afrika schaut, nach Südafrika oder nach Ruanda oder andere Länder, die mit extremer Gewalt und Massenmord und sowas konfrontiert gewesen sind, da wird ja zum Beispiel auch der Versuch gemacht, so einen sofortigen Aufarbeitungsprozess einzuleiten, durch Wahrheitskommissionen, durch Treffen zwischen Tätern und Opfern und sonst was. Und das funktioniert nicht. Das ist totaler Blödsinn, weil Menschen eine lange Zeit brauchen und Kollektive auch eine lange Zeit brauchen, um sich überhaupt erstmal den Freiraum zu schaffen, sich mit brutalen, mit traumatisierenden Vergangenheiten zu konfrontieren. Und meistens bedarf es einer Generation, mindestens. Können sehr viele historische Fälle beschreiben, die Bundesrepublik gehört dazu, wo es einer Generation gedauert hat, bis man beginnen kann, sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen. Der Grund ist ganz einfach. Menschen derselben Generation, die in diesem Geschichtszusammenhang aktiv verstrickt werden, für die ist es alles heiße Erinnerung, identitätskonkret. Es geht um das, was sie getan oder was sie erlitten haben. Das erlaubt überhaupt keine Distanz. Es erlaubt vielleicht die Möglichkeit, zunächst mal den Mantel des Schweigens zu breiten und erstmal sich daran zu machen, etwas Neues aufzubauen oder sowas. Die kältere Form, die distanziertere Form des Geschichtsbezuges hat die Generation danach und noch mehr die Enkelgeneration. Und wenn es zur vierten Generation kommt, wird die ganze Erinnerung weitgehend unwichtig, wird nur noch ein Gegenstand für die Historiker. Das ist der Vorgang, mit dem man zu tun hat. Und vor diesem Hintergrund ist das Projekt der europäischen Erinnerungskultur sicherlich ein wünschenswertes, ist sicherlich ein gut gemeintes, aber es ist ein sehr schwieriges, wenn nicht sogar ein unmögliches Unterfangen, jedenfalls mal so für den gegebenen Zeitraum. Ich wollte noch etwas zum Und jetzt kommt der Schluss und der führt mich zu dem Anfang zurück, als ich gesagt habe, wir verstehen Erinnerung ja gar nicht richtig, wenn wir es als Arbeit mit der Vergangenheit beschreiben. Sondern wir würden Erinnerung eigentlich richtig verstehen, wenn wir den Aspekt Zukunft thematisieren, weil alle Erinnerungsarbeit richtet sich auf die Zukunft. Und es gibt schon über die erinnerungskulturelle Entwicklung in den europäischen Ländern das Missverständnis, dass es tatsächlich immer um Vergangenheit ginge dabei. Das ist vollkommen falsch. Es geht, auch wenn Gesellschaften versuchen, sich mit Vergangenheit auseinanderzusetzen, um die Frage, wer sie eigentlich sein wollen. Wer sie sein wollen. Und die Antwort auf diese Frage ist enorm wichtig, weil man überhaupt keinen Zukunftsentwurf für eine Gesellschaft machen kann, ohne eine Antwort auf die Frage, wer man sein will. Und diese Frage ist die dezidiert zukunftsbezogene Frage. Und danach wird Vergangenheit sortiert, danach wird umgegangen, danach wird Vergangenheit auch zu einem Streit- oder Auseinandersetzungspunkt. Aber manchmal denke ich, gerade bei so einem Kontinent, der in so massiver Weise durch das 20. Jahrhundert in Katastrophen geführt worden ist, der eine solches Inferno, eine solche Eskalation von Gewalt und Verbrechen nicht nur erlebt, sondern auch hervorgebracht hat, dass vielleicht das Heil auch nicht immer daran liegt, sich immer nur darauf auf die Geschichte der Katastrophe, des Verbrechens, der Zerstörung, der Verletzung zu beziehen, sondern es auch eine sehr gute Aufgabe sein könnte, den Zukunftsaspekt viel stärker ins Auge zu fassen und die Frage zu stellen, wer man sein möchte und wo man hin möchte und vielleicht diese Antwort eher aus den Anforderungen der Gegenwart zu schöpfen versucht, als den Bezug immer auf diese Vergangenheit. So viel erstmal. Vielen Dank.
Unsere Zukunft liegt in unserer Vergangenheit, in dem, was wir daraus be- und erhalten und in den Schlüssen, die wir daraus ziehen. Klingt wie eine banale Phrase und ist gleichzeitig eine Tatsache. Was unser Umgang mit der europäischen Vergangenheit für die Frage »Gibt es eine europäische Erinnerungskultur?« bedeutet, hat Professor Harald Welzer in diesem Vortrag umrissen. Er hielt seine Rede am 14. Oktober 2010 im Goethe-Institut Riga. An dieser Stelle sei noch eine kleine Korrektur nachgereicht. Harald Welzer sprach in der Mitte seines Beitrages von der Bedeutung der US-amerikanischen Fernsehserie Holocaust, insbesondere auch für die deutsche Erinnerung an die Ermordung der Juden. Der Redner erwähnte irrtümlicherweise das Jahr 1989 als Jahr der deutschen Erstausstrahlung, ein Versprecher. Tatsächlich lief die Serie 1979, ein Jahr nach der US-amerikanischen Erstausstrahlung. Auch morgen Abend befassen wir uns mit der geschichtlichen Erinnerung. Mit der Erinnerung an ein Phänomen der russischen bzw. sowjetischen Geschichte. Der deutsche Historiker und Osteuropa-Fachmann Dietrich Beirau spricht über die Avantgarde in Uniform, die politischen Kommissare und die Rote Armee.